Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Redefreiheit ist das Thema dieser Reihe und jetzt auch dieser Predigt heute. Und natürlich überlegt man dann, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich alle Freiheit habe? Jetzt bin ich seit 13 Jahren Pastor und habe etwa über den Daumen 300 bis 350 Mal eine Predigt entwickelt und dann auch gehalten. So 300 bis 350 Mal habe ich gedacht, muss so ungefähr diese Zahl sein. Und jedes Mal irgendwie mit dem Anspruch, dass das, was ich da sage, nicht einfach irgendwas ist, sondern irgendwie wichtig ist oder für mich, für euch. Ich habe sogar ein Buch zu Hause, das heißt Weltbewegend Predigen. Weltbewegend Predigen. Ich weiß gar nicht, ob das Buch gut ist, ich habe das schon lange nicht mehr gelesen, aber. So, also seit 13 Jahren mache ich sowas. Seit 13 Jahren ist Glauben mein Beruf. Ne? Ich glaube, ich muss mal in die Mitte, irgendwie nervt das, dass ich so. Jetzt müsste mit dem Licht hinterherkommen, vielleicht. Weiß auch nicht, aber so bin ich ungefähr in der Mitte, ne? Seit 13 Jahren ist Glauben mein Beruf. Seit 13 Jahren ist Gott sozusagen mein Arbeitgeber. Davor habe ich 5 Jahre Theologie studiert. Davor, in meiner Jugendzeit, war Gott irgendwie auch schon wichtig. Also ich versuche sozusagen seit 2 Jahrzehnten irgendwie Gott zu verstehen oder zu erkennen und dann auch irgendwie was von Gott zu vermitteln. So, und wenn du das so lange machst und fast jeden Tag mit Leuten zu tun hast, die das auch machen oder vielleicht auf eine andere Art und Weise, sind vielleicht nicht Pastoren, sondern Mitarbeiter in der Gemeinde oder so. Oder du hast mit Leuten zu tun, die glauben. Oder du hast mit Leuten zu tun, die zum Glauben kommen oder auch mit Leuten, die ihren Glauben verlieren. Wenn du das so lange machst, immer mit Leuten zu tun hast, die irgendwie, oder dich selbst, dein ganzes Leben eigentlich sich immer in diesem Spannungsfeld zwischen Gott und Menschen und dir irgendwie so da drin bewegt meistens, dann macht das was mit dir. Es macht 2 Dinge mit dir, die sich gegenseitig, also die ganz unterschiedlich sind. Das eine, es macht deinen Glauben stärker. Du wirst dir über manche Dinge sicherer. Du findest Antworten und das macht deinen Glauben stärker. Du durchdenkst Dinge, du erlebst Dinge, das macht deinen Glauben stärker. Und es macht deinen Glauben schwächer, weil du stößt auch auf Fragen. Mancher Dinge bin ich mir heute nicht mehr so sicher, wie ich mir vor 20 Jahren sicher war. Du findest also Antworten und du begegnest Fragen. So, kann man sagen, dein Horizont wird irgendwie weiter. So, und wenn dann die 351. Predigt eine ist, wo es heißt Redefreiheit, sag mal, rede über das, was du willst. Das ist ja für einen Pastor eigentlich normal, aber wir sind ja immer in so Predigtreihen drin, ne? Und dann ist es irgendwie so ein bisschen klar, was als nächstes dran kommt. Dann überlegst du, okay, was ist denn jetzt eigentlich nach diesen 20 Jahren oder und in all dem, was ich da Fragen habe und Antworten, was ist denn eigentlich das, was mir jetzt wirklich wichtig ist zu sagen heute? Was ist das, wenn man mal diese ganzen Erlebnisse und Meinungen und Dinge, die man denkt und Dinge, die man hört oder Dinge, die andere glauben, wenn man das mal sagt, wo ist da irgendwie das Zentrum drin, das Eigentliche, was ist das? Also mit einer Frage, was ist das, woran ich glaube? Was ist das eigentlich im Kern, wo ich sage, das glaube ich? Nicht alles, was ich glaube, sondern im Kern das, was ich glaube, was mein Glauben ausmacht. Oder man könnte auch sagen, woran glaubst du? Was glaubst du, woran glaubst du eigentlich? Und wenn Glaube dein Beruf ist, dann ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Was glaubst du? Woran glaubst du? Weil würde ich zu der Erkenntnis kommen, ich glaube es nicht mehr, würde ich meinen Job verlieren. Ne? Also da ist eine Schwierigkeit drin manchmal. Warum glaube ich eigentlich? Woran glaube ich eigentlich? Und deswegen fand ich die Predigtvorbereitung gar nicht so einfach. Wenn du mal über das, was dir wirklich wichtig ist, reden willst, wie willst du das rüberbringen? Was willst du da sagen? Trotzdem mache ich das. So, wenn ich das mache, über das, was also für mich im Zentrum das ist, was meinen Glauben zusammenhält, dann rede ich auch über das, was mich fasziniert. Dann rede ich über das, was mich fasziniert. Ich glaube nicht, dass das bei jedem Menschen so ist, wenn er über das redet, was im Kern ist, dass er auch über das redet, was ihn fasziniert. Ich glaube nicht, dass alle Menschen gleich so ein Stückchen von Faszination von etwas abhängig sind. Für mich ist es so. Ich bin meistens konzentriert in dem, was ich tue, auf das, was mich fasziniert. Wenn mich nichts fasziniert, dann habe ich es schwer, mich zu aktivieren und was zu tun. Wenn mich aber was begeistert, beeindruckt, überwältigt, anzieht, dann generiert das Energie in mir. So. Jetzt mache ich natürlich nicht alles, was mich fasziniert, gleich zu meinem Lebensmittelpunkt. Ne? Aber in dem Moment dann fokussiere ich mich darauf. Also zum Beispiel kann das ein Berg sein und ich will da rauf. Es gibt Leute, die diese Faszination überhaupt nicht teilen und sich fragen, es kann ein technisches Produkt sein, das dich fasziniert und das du nicht aus der Hand legen willst. Es kann Ideen zum Beispiel, Ideen sind etwas, was mich unglaublich faszinieren kann. Nicht nur meine eigenen, auch Ideen anderer. Und dann erzähle ich jedem davon. Es können Menschen sein und dann kriegen sie meine Aufmerksamkeit. Es kann eine Landschaft sein, an der ich mich nicht satt sehen kann. Es kann eine Rede, ich glaube, eine brillante Rede könnte mich zu fast allem bringen. Ist bitter, aber ich fürchte, das wäre so wohl. Ja. Es kann Musik sein oder einfach nur ein Auto oder ein Buch. Also was, wenn mich das fasziniert, dann setzt das Energie in mir frei und dann bringt mich das zum Handeln. So, ich glaube nicht, dass alle so ticken. Vielleicht fühlt sich heute von meiner Predigt vor allen Dingen Leute angesprochen, die ein bisschen so ticken. Ich traf jetzt gestern jemanden, der sagte, ich bin so ein Prinzipienmensch. Also, wenn ich etwas richtig finde, dann aktiviert mich das. Das ist was anderes als Faszination. Ich finde es einfach richtig und deswegen tue ich das. Super, finde ich das. Leider bin ich manchmal nicht so. Ich kann auch was richtig finden, aber wenn die Faszination fehlt, dann habe ich es schwer, mich zu motivieren. Also, wenn der Glaube, jetzt bin ich wieder bei dem Zentrum, ne? Wenn das etwas ist, was wahr ist und richtig, dann reicht das oft noch nicht, um mich zu aktivieren. Das da im Kern, ja? Es aktiviert mich nicht so sehr, wie wenn es mich fasziniert. Natürlich muss es trotzdem auch wahr und richtig sein, sonst ist es eine Illusion, der du aufsitzt, ne? So, also, das ist übrigens gut oder schlecht, gut und schlecht, so leicht faszinierbar zu sein. Also man hat es, alle, denen es so ähnlich geht, man hat es leicht, uns für irgendwas zu begeistern. Wir sind aber manchmal auch extrem schnell wieder weg von der Sache. Das ist ätzend manchmal für andere. Trotzdem, wenn ich sagen will, was steckt im Zentrum meines Glaubens, da in der Mitte? Was ist das da? Dann ist das etwas, was ich für wahr und richtig halte, aber es ist vor allem etwas, was mich fasziniert. Würde es mich nicht faszinieren, würde ich es wahrscheinlich nicht glauben. Mindestens hätte ich nicht die Energie, mich da rein zu investieren. Und da drin steckt etwas, was mich immer wieder packt, immer wieder mit Energie füllt, immer wieder begeistert. Immer wieder, zum Glück. So, also, ich glaube, dass das Christentum wahr ist, aber Wahrheit an sich könnte mich noch nicht aktivieren. Es ist sozusagen nicht der Grund, warum ich glaube. Der Grund ist der, dass ich gepackt bin. So, und dafür, für diesen Punkt, dachte ich, nutze ich meine Redefreiheit. Was ist dieses Faszinosum? Und ich hoffe ein bisschen, dass ich euch faszinieren kann davon. Neu oder zum ersten Mal vielleicht sogar. So, was da in der Mitte steht, das ist nur ein Wort mit 5 Buchstaben. Es ist ein Name und er heißt, jetzt muss ich Jesus sagen für die das MP3 hören, ne? Sie wissen sonst nicht, von was ich rede. Jesus, so. Und ich habe gedacht, wenn ich diese Folie einblende, dann wird sofort hier, ich kann mich jetzt täuschen, aber dann wird hier sofort ein bisschen Enttäuschung in den Raum einziehen, nehme ich an. Da keimt sowas auf, so ein Gefühl von, ach ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst, Langeweile. Ja? Über Jesus reden ist ja jetzt auch keine so wahnsinnig originelle Idee in der Kirche. Ich nehme an, ich weiß, hier sitzen Leute, die hören ihre 1000. Predigt über Jesus. Kann man, also wenn man 50 Mal im Jahr in Gottesdienst geht, dann braucht man 20 Jahre, dann hat man 1000. Das haben manche von euch geschafft. Hier sitzen wahrscheinlich Leute, die jetzt eben gerade so ein bisschen auf Standby runterfuhren und dachten, na, interessante Einleitung, jetzt kommt er zum Eigentlichen, zum Normalen. Oder. Hier sitzen auch Leute, die wenn sie diesen Namen lesen oder sehen oder denken, dann aktiviert das tatsächlich dieses faszinierende Gefühl in ihnen. Und hier sitzen Leute, hoffe ich jedenfalls, die hören heute zum ersten Mal eine Predigt über Jesus und die denken jetzt gerade, dass es auch hoffentlich ihre letzte sein wird. Und für euch, diese letzte Gruppe, gibt es jetzt einen kleinen Videoausschnitt. Also hier ist jemand mitnichten fasziniert von Jesus. In seinem Mund, wenn er diesen Namen in den Mund nimmt, klingt Jesus fast wie eine Witzfigur. Jesus hier, Jesus da. Und ich muss tatsächlich sagen, dieser Jesus, den Lieutenant Dan hier karikiert, das ist auch keiner, der mich fasziniert. Ich versuche das mal zu visualisieren. Das ist ein Jesus, der ungefähr ein bisschen so aussieht. Also ein netter, süßer, aber auch harmloser Jesus. Oder dieser Jesus, der dir bei wirklich allem hilft, ja? Also der, mit dem gewinnst du sogar Baseballspiele. Und abends nimmt man ihn mit ins Bett wie so ein Kuscheltier, das einen schützt vor allem Möglichen. Dieser Jesus, den manche Leute so als ihren dicksten Freund, ihren besten Kumpel, also dieser Jesus, mit dem du am liebsten dein Bierchen trinkst und über alles redest. Ich karikiere das jetzt ein bisschen, ja? Ich überzeichne es auch ein bisschen. Und dieser Jesus, der so die Freikarte in den Himmel ist, also von dem Lieutenant, wenn du ihn in dein Herz lässt, dann ändert sich zwar hier nichts, aber dann kommst du irgendwann ins himmlische Königreich und da wird Jesus dir dann um den Hals fallen. Vielleicht kennst du Leute, wo du denkst, ey, deren Jesus, der sieht ein bisschen so aus. Und manchmal denkst du, oh, ihr seid schon ein bisschen seltsam. Zwischenbemerkung, ich finde, man sollte vorsichtig sein. Leute, die seltsam wirken, sind manchmal Leute, die einfach nur fasziniert sind. Menschen, die von etwas fasziniert sind, wirken manchmal auf andere seltsam. Es könnte sogar sein, dass manche Lieder, die wir singen, für dich ein bisschen seltsam wirken. Das bedeutet noch lange nicht, dass das naive Leute sind oder was sie fasziniert sind, auch seltsam ist. Ja, also wenn ich jetzt hier so ein bisschen karikiere, möchte ich das dann auch mit der Vorsicht tun. Aber ja, ein Jesus, der mich fasziniert, ist nicht so einer. Das ist nicht dieses X da oben in der Mitte. Eine solche Figur würde es nicht schaffen, mein Lebensmittelpunkt zu sein. Der Jesus, der Gott, den der Lieutenant Dan dann irgendwann begegnet oder den Lieutenant Dan dann irgendwann findet, der ist anders und der fasziniert mich schon mehr. Deswegen schauen wir nochmal eine Szene, ist ein bisschen länger. Also ein Gott, ein Jesus, der mich fasziniert, der muss anders sein als diese Bildchen und deswegen fange ich nochmal neu an. Ein Gott, der seinen Namen wirklich verdient und der mich fasziniert, der ist mächtig. Der hat Macht, mit der man sich auch in einem Sturm anlegen kann. Es ist ein Gott, den auch ein Lieutenant Dan ernst nimmt. Und es ist einer, der einem trotz einem harten Leben immer noch einen Grund gibt, weiterzuleben. Einer, der das Leben selber ist. Einer, der, wenn du ihn gefunden hast, allein schon reicht, um leben zu wollen. Einer, der sozusagen das Leben ist. Und der letzte Punkt ist ein bisschen merkwürdig, zum Schluss werdet ihr ihn verstehen. Einer, der von einfachen Menschen leichter zu finden ist als von Schlauen. Ja? So Forrest Gumps. Ein Gott, der auf eine gewisse Weise, ich erkläre das zum Schluss, einfach ist. Keine komplexe Theorie, sondern einfach. Ich lese euch eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium vor. Die ist merkwürdig, sage ich gleich. Aber sie berührt das, was Jesus für mich ist und warum er mich fasziniert. Und warum ich an ihn glaube. Ihr könnt das mitlesen. Die 70 kamen zurück und berichteten voller Freude, Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir uns auf ihren Namen berufen. Jesus sagte zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Aber nicht darüber solltet ihr euch freuen, dass euch die bösen Geister gehorchen. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt und rief: Vater, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich. Ja, Vater, so wolltest du es haben. Mein Vater hat mir alle Macht übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand den Vater, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Dann wandte sich Jesus zu seinen Jüngern, den Männern und Frauen, und sagte: Ihr dürft euch freuen, dass Gott euch die Augen gab, zu sehen und zu verstehen, was hier geschieht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Merkwürdige Stelle, aber worüber wir uns vielleicht relativ schnell einig sind, das ist kein Jesus, mit dem man kuschelt, irgendwie. Das ist ein Jesus, der ein bisschen fremdartig ist und der Dinge tut, die nicht einfach süß und nett sind und lieb. Da sind also diese jungen Leute, mehrheitlich junge Leute, Jünger, Freunde Jesu, Nachfolger, mit ihm unterwegs. Und sie sind fasziniert von diesem Mann, deswegen sind sie mit ihm unterwegs. Und mit ihnen geht diese Frage die ganze Zeit über: Wer ist dieser Mann? Ist wahr, was er sagt? Kann man das glauben? Ist er wirklich der, in dem uns Gott selbst besucht? Diese Frage begleitet sie. Und dann schickt Jesus sie los, und das habe ich jetzt nicht vorgelesen, das ist die Vorgeschichte, mit einem Auftrag. Kurz gesagt lautet dieser Auftrag: Handelt so, wie ich das dauernd tue. Handelt mal so, macht ihr das mal so. Verbreitet die Nachricht, dass ein neues Zeitalter anbricht, dass Gott diese Welt besucht und dass er das Reich Gottes genannt aufrichtet. Und heilt die Kranken. Das ist so der einfache, ja, einfach ist das ja nicht, ne? Aber das ist so simple, ist ganz simpel gesagt, das, was Jesus auch getan hat. So. Also probiert es aus, ob Gott wirklich unter euch ist und diese Welt beginnt zu heilen. So. Und das tun sie dann, und dann kommen sie zurück, und jetzt setzt diese Story hier ein, und sie sind fasziniert von dem, was sie erlebt haben, und sagen: Hey, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen und so. Und dann sagt Jesus sowas wie: Yeah. Ich sah den Teufel, den Satan, wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Das ist eine merkwürdige Stelle. Die Theologen sind sich sogar ein bisschen uneinig, was Jesus hier eigentlich sagen will. Wenn ich mir nicht sicher bin, was Jesus mit einer Stelle sagen will, dann konzentriere ich mich meistens auf das, was mir am nächsten liegt, dieses Verständnis. Ja? Und ich glaube, Jesus will hier sagen: ich sah, wie dem Teufel der Arsch auf Grundeis ging. Ja? Ich sah, wie der Teufel aus dem Himmel fiel. Ihr wart unterwegs und ich sah, ja, da passiert was, ja, da wird Böses angegriffen. Was die Jünger auf jeden Fall erleben ist: Jesus hat Macht. Und das ist mein erster Punkt, der mit diesem Punkt da oben zu tun hatte, ne? Ich habe das mal so genannt: Jesus ist ein Böses Bekämpfer. Ein Jesus, der mich fasziniert, ist ein Böses Bekämpfer. Das klingt ein bisschen martialischer, als ihr das von mir gewohnt seid. Aber das sehe ich in diesem Satz hier. Der Teufel ist zu Boden gegangen. Er wird schon angezählt. Ja, so. Tatsächlich ist die Bibel ein Buch, was einen Gott beschreibt, der sich mit der Dunkelheit anlegt. Sie beschreibt die Welt als einen Ort, die dunkel ist, die mitnichten friedlich ist. Sie sagt, die Welt ist zum größten Teil eine Welt, in der das Böse viel zu viel Macht hat. Sie sieht einer Welt ähnlich, die Lieutenant Dan kaputt macht. Die Bibel sieht die Welt so ähnlich wie Lieutenant Dan. An der kann man kaputt gehen. Und ich stelle fest, dass ich leider immer öfter bemerke, die Bibel hat recht. So, die Welt besteht nur zu einem kleinen Teil aus Glück. Und nicht nur ein paar Pechvögel laufen rum und bei denen wird es bestimmt auch irgendwie wieder gut, sondern Glück ist eher von Seltenheitswert. Da ist viel, viel Mist. Und ein Jesus, der sagt: Kann ich jetzt auch nichts dran ändern, aber wenn du mich an dein Herz lässt, dann gehen wir zusammen ins Himmelreich. Wow, der würde mich nicht faszinieren. Den könnte ich nicht ernst nehmen. Den muss man eigentlich auch nicht ernst nehmen. Ein Jesus, der aber sagt: Gott ist hier, Gott sieht das und er will daran etwas ändern. Er ist hier, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Und wo Gott auftaucht, da wird Böses zerstört, da fällt der Teufel aus dem Himmel. Und ihr, die ihr daran glaubt, ihr habt Kraft in euch, Böses mit Gutem zu überwinden. So ein Gott fasziniert mich. Jesus war kein sanfter Heiliger, wie diese Bilder das eben zeigten. Er war politisch, manchmal auch politisch unkorrekt und legte sich mit Mächtigen an. Jemand, der etwas verändern will. Jesus war radikal, er forderte krasses Umdenken und sagt im Grunde, wenn sich hier etwas ändern will, dann müssen wir anders leben. Dann müssen wir anders werden, sonst wird das nichts. Und sein Maßstab liegt riesenhoch. Er stellte sich sehr provokant auf die Seite der Außenseiter. Das ist auffällig, dass man ihn da fand. Er prangerte leere Traditionen an. Er wurde stinkwütend, als er bemerkt, dass der Tempel, also Religion, missbraucht wird, um sich zu bereichern. Also hier ist ein Gott, der dem Bösen sich entgegenstellt und etwas ändert. Dieser Jesus fasziniert mich. Und das ist übrigens auch der, deswegen habe ich dieses Bild ausgewählt für diesen Punkt, der mir im Sturm entgegentritt, ab und zu. Denn dieser Kampf zwischen Gut und Böse, den sehe ich auch in mir. Und wenn Gott ein Gott ist, der etwas verändern will, dann will er manchmal mich verändern. Und für mich ist das nicht ein Gott, ein Jesus, der mir Angst macht, sondern einer, den ich ernst nehmen kann. Vielleicht kennst du das, diese Erkenntnis, die Welt ist böse und ich bin ein Teil von ihr. Ich finde Dinge Mist und ich beteilige mich doch daran. Manchmal kann ich gar nicht anders, ich komme gar nicht raus aus diesem System. So, dieser Gott, der da Lieutenant Dan um die Ohren pfeift, der ist vehement gegen das Böse und dieses Böse gibt es auch in mir. Sehe ich, dass Jesus gewinnt, also sehe ich, dass sich Gutes gegen Böses durchsetzt, in mir oder in meinem Umfeld, denn das muss ich sehen, sonst sind das ja nur leere Worte. Sehe ich, dass Menschen frei werden? Ja, manchmal. Nicht immer. Aber manchmal oder sogar öfter als manchmal. Letztens sagte jemand zu mir, Jesus ist der Grund, warum ich jeden Morgen noch aufstehe und die Hoffnung mich verloren habe. Hat das auch noch konkretisiert, aber das will ich jetzt nicht weitergeben. Jesus ist der Grund, warum ich jeden Morgen noch aufstehe. Oder Jesus ist der Grund, warum ich für eine total kaputte Beziehung wieder Hoffnung habe. Die ist noch nicht total heile wieder, aber es ändert sich was. So, also das sind ganz kleine Dinge, ne? Ich sehe, dass der Glaube an Jesus Menschen befreit und Gutes sich durchsetzt. Manchmal vermisse ich es auch. Es wäre unehrlich zu sagen, dass das nicht so ist. Vor allem, wenn ich unverdientes Leid sehe, dann frage ich mich, warum tut hier Gott nicht mehr? Aber einer, der sich Gottes Sohn nennt, den will ich im Kampf für das Gute gegen das Böse sehen. Und andersrum, eine Religion, die mir sagen würde, weißt du, die Welt ist so, aber hey, such den Frieden im Jenseits später oder auch jetzt, indem du in der Meditation, indem du dich rausziehst aus dieser Welt und da findest du irgendwo Frieden. In der Versöhnung mit dem Kosmos oder in der Versöhnung mit dem Guten und Bösen. Und das ist für mich keine Religion, die die Welt rettet. Das klingt mehr nach Droge. Das kann ich dann auch nehmen, dann bin ich raus aus der Welt erstmal. Also Jesus fasziniert mich, weil ich glaube, er sieht die Welt, wie sie ist. Er sieht die Welt, wie sie ist und er findet, die muss sich ändern. Und es fasziniert mich, dass da, wo er auftaucht, dass da Böses in Gutes verwandelt wird. Selbst wenn das in meinem Leben so ist. Ich begrüße das, wenn das so ist. Zweiter Punkt, die anderen werden nicht mehr so lang. Ein Jesus, der mich fasziniert, hat die Macht, Leben zu verschenken. Die sind ja begeistert, ne, davon, dass sich da Gutes gegen Böses durchsetzt. Und dann sagt Jesus, ja, okay, er ist auch irgendwie begeistert. Aber dann sagt er, darüber solltet ihr euch nicht freuen. Oder freut euch mehr oder lieber darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind. Also die Jünger sind begeistert davon, ich sage das mal so platt, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine, dass das Glauben funktioniert. Sie sind begeistert, dass das Glauben funktioniert. Ja, Leute werden gesund oder Geister lassen sich verjagen oder Probleme lassen sich lösen oder Gebete werden erhört oder all das, was wir darunter fassen würden, wenn Glaube funktioniert. Schrimps werden in Massen gefangen. Und Jesus sagt, okay, aber das ist noch nicht das Eigentliche. Freut euch nicht darüber, dass Glaube funktioniert, freut euch darüber, dass Glaube lebendig macht. Und zwar in einer Dimension, die über das, was hier gut funktionieren kann, hinausgeht. Über das gesund und glücklich und problemfreie Leben hinausgeht. So, mich überzeugt ein Jesus, der also sagt, Gott ist hier, um das Böse zu besiegen, ja. Und er wird sich auch durchsetzen. Aber das wird in deinem Leben noch nicht vollständig durchgesetzt sein. Das wird in deinem Leben noch nicht vollständig der Fall sein. Du wirst Gottes Hilfe erleben, ja, aber irgendwann wirst du trotzdem krank werden. Oder du wirst Menschen verlieren. Oder irgendwann wirst du dich fragen, warum Gott jetzt nicht hilft. Oder Menschen werden dich verletzen. Zu Unrecht, oder? Diese Punkte werden kommen. Irgendwann wird unser Glaube nicht funktionieren. Ich hoffe, ihr wisst, was ich mit diesem Funktionieren meine. Nicht so, wie du das meinst, dass es müsste. Und ein Glaube, der etwas anderes verspricht, ist eine Illusion. So, Jesus selber ist an der Bosheit der Menschen gestorben, seine Jünger teilweise auch. Und ich glaube nicht, dass die anderen alle in dem Sinne glücklich wurden, dass sie irgendwann ein Haus am See hatten und, wie heißt es in dem Lied, 20 Kinder und meine Frau ist schön. Ich glaube nicht. Also ein Jesus, der mir das versprechen würde, wäre ein Lügner. Ich würde ihm keine Sekunde zuhören, weil es gibt so viele solcher Heilsversprecher, denen man nicht zuhören sollte. Ein Jesus aber, der sagt, ja, es lohnt sich für das Gute zu kämpfen. Der Teufel ist im freien Fall. Ja, du kannst erleben, dass Glauben frei macht, so, und dass sich was verändert. Aber das Eigentliche ist, dass du lebst. Und dass dieses dein Leben nicht verlöschen wird, selbst wenn der Glaube äußerlich nicht funktioniert, wenn du eine beschissene Diagnose bekommst oder wenn Menschen dich verletzen oder ein Unfall dein Leben verändert oder was, dann wird das Leben immer noch da sein. Du wirst immer noch lebendig sein. Im Grunde ist das ein Jesus, der sagt, und der Mensch, der auf dem Sterbebett liegt, der Gott kennt, der ist lebendig wie kein anderer. Das ist mehr als ein Weltverbesserer. Die Bibel nennt das, was Menschen lebendig macht, Gnade. Heißt sozusagen, diese Welt ist nicht erst dann gerettet, wenn sie wird, wie der Himmel ist. Jesus hat diese Welt nicht erst gerettet, wenn sie heillos gut ist, wenn sie absolut gut ist. Du bist nicht erst dann gerettet, wenn alles Negative aus deinem Leben weg ist, aus deiner Seele oder dem, wie es dir geht. Lieutenant Dan ist nicht erst dann gerettet, wenn er wieder laufen kann oder wenn er sich entschuldigt, dass er Gott einen Hurenbock nennt. Ja, in dieser Wut. Sondern schon jetzt. Mitten in dem Durcheinander von Gut und Böse, von Gut und Schlecht in unserem Leben, bist du gerettet. Lebst du. So, das ist Gnade. Also mich fasziniert ein Jesus, der so ehrlich ist, mir zu sagen, dass das Leben kein Ponyhof ist, aber der sagt, trotzdem bist du lebendig. Gott kennt deinen Namen. Und das ist Leben. Das ist Leben. Das ist Leben, was ewig hält. Dieses Leben nennt Forrest Gump, er hat seinen Frieden gefunden. So, das ist das Zweite, was mich an Jesus fasziniert. Das Dritte ist vielleicht das Seltsamste. Die Dummies haben es leichter als die Schlauen, ihn zu finden. Jesus sagt hier, dass er begeistert ist und jubelt. Und dann sagt er, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Du hast es den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Und denkt dabei an seine Jünger da. Ich habe gedacht, ey, haben die dem zugehört? Das ist bitter, ne? Wenn du hörst, dass einer begeistert ist, dass so Idioten wie du es auch begreifen. Aber irgendeiner hat es ja wohl mitbekommen und hat es aufgeschrieben. Also Jesus ist hier jedenfalls fasziniert. Hier ist Jesus jetzt mal fasziniert, ne? Fasziniert davon, dass Gott offenbar ganz normalen Leuten begegnet und dass ganz normale Leute begreifen, was er tut. Dass er mit ganz normalen Leuten sein Reich baut und die Welt verändert und dieses Leben schenkt. Und ich finde das genial. Und ich finde es nicht nur genial, ich würde sagen, alles andere ist sogar absurd. Ein Gott, der Mensch wird, der muss ganz an die Basis der Menschheit kommen. Also da, wo jeder Mensch noch mit kann, oder nicht? Also ein Gott, der wirklich sich Menschen zeigt, finde ich, der muss von Menschen erkannt werden können, die nicht lesen und schreiben können. Ein Gott, der nur bei den Klügsten von den Klügsten zu finden wäre, von den Heiligsten, von denen, die irgendwelche besonderen Methoden der Kontemplation kennen, nur von denen zu finden wäre, die seine Geheimnisse durchdringen irgendwie und die das dann vielleicht den Dummies weitergeben so irgendwie. Das wäre kein Gott, der wirklich bei den Menschen angekommen ist, finde ich. So, ich bin schon froh, dass Leute mit einem hohen IQ Jesus auch finden oder Gott auch kennen und Glauben durchdenken. Und ich lese gerne ihre Bücher und sie helfen mir zu glauben. Und wenn es so wäre, dass Dummheit eine Voraussetzung ist, um glauben zu können, dann wäre das ja auch zweifelhaft. Ne? Aber mich fasziniert ein Jesus, ein Gott, der, oder ein Jesus, in dem die das göttliche Wesen am leichtesten erkennen, die einfach sind, die schlicht sind, die ein bisschen vielleicht wie Kinder sind, ein bisschen wie Forrest Gump. Und ich glaube, dass das für Gott spricht, nicht gegen ihn. So, also wenn Gott Gott ist und wenn Jesus Gottes Sohn ist und wenn wir Gottes Ebenbilder sind, dann muss es auf eine gewisse Art und Weise leicht sein, ihn zu begegnen. Vielleicht sogar fast intuitiv. Also ich habe gedacht, vielleicht ist das, es gibt manchmal kleine Kinder, kann man manchmal beobachten, dass sie die netten von den doofen Erwachsenen unterscheiden können. Einfach irgendwie intuitiv. Sowas irgendwie. Wenn wir mit Gott verwandt sind, dann müsste es leicht sein, ihn zu bemerken, ihn in Jesus wiederzuerkennen. Und wenn Gott wirklich Gott ist, dann kann man ihn nur erkennen, wenn er sich zeigt, wenn er sich offenbart, wie Jesus das nennt. Jetzt komme ich schon zum Schluss der Predigt. Jesus sagt ja da zum Schluss, mir ist alle Macht gegeben, ne, das Mächtige. Mir ist alle Macht gegeben. Aber niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand den Vater, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Also vielleicht kennst du Gott nicht oder nicht mehr. Du hast ihn aus den Augen verloren oder du kannst ihn in Jesus ganz schwierig sehen. Und das, was ich jetzt gesagt habe, das fasziniert dich nur mäßig. Ja? Ich glaube fast, dann hilft es nichts. Du musst warten, bis Gott sich dir zeigt. Man kann Gott suchen, aber man kann nicht erzwingen, dass er sich finden lässt. Allerdings hat er gesagt, dass er ein Gott ist, der sich gerne finden lässt. Aber es wird sozusagen Gott sein, der in dein Leben reintritt, wenn du ihn suchst, und nicht du, der in sein Leben reintrittst. Und das ist auch etwas, was mich an Jesus fasziniert. Er ist ein bisschen geheimnisvoll, gerade in dieser Stelle. Und in ihm Gott zu finden, das ist wie eine Offenbarung zu bekommen. Widerspricht das diesem, es ist ihn leicht zu finden? Ich glaube, Gott muss sich dir zeigen. Und dann können Menschen, die simpel gestrickt sind, Gott genauso erkennen wie Leute, die komplexes Denken beherrschen. Jesus sagt diesen Jüngern da, ihr dürft euch freuen, dass Gott euch die Augen gab, zu sehen und zu verstehen, was hier geschieht. Ich sage euch, viele Könige, Propheten, ne, denkt an das Alte Testament, die wollten sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben es nicht gesehen. Die wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Also manchmal bleibt dir vielleicht, auch mir, der ich 20 Jahre Glauben als Beruf habe, nichts anderes als Jesus, wenn du da bist, dann musst du dich mir zeigen. Ich kann dich im Moment so nicht sehen. Wenn du hier bist, die Macht hast, was zu verändern, Leben zu verschenken, wenn es einfach ist, dich zu finden, dann zeig dich bitte. Und wir machen jetzt 3 Minuten Stille und ich habe hier 3 Gebete dabei. Ich erkläre die euch kurz. Eure Aufgabe ist, wenn ihr wollt, euch eins dieser Gebete auszusuchen und es zu beten. Das zu euch jetzt passt. Und sie passen zu diesen Punkten da oben. Dieses Gebet hier, es ist schwierig, Gebete zu formulieren, die dann andere beten, finde ich. Ich habe das einfach irgendwie gemacht. Du kannst es mit deinen Worten machen. Vielleicht bist du jemand, der im Moment sehr leidet an Negativem und Bösem oder was auch immer, was in deinem Leben da ist. Und deine Bitte ist einfach, dass Gott sich dir zeigt, indem er dir hilft. Das ist das, was du brauchst. Und wir dürfen Gott darum bitten. Dann passt dieses Gebet auf dich. Vielleicht bist du jemand, der sehr glücklich darüber ist, Gott zu kennen. Du bist dankbar, du siehst Gutes in deinem Leben und das Negative, das wiegt das, was du in Gott gefunden hast, nicht auf. Ja, das macht das nicht zunichte. Dann danke Gott mal, da sind so Leerzeichen da, ne, für das. Danke ihm, dass du das Leben hast. Das ist gut. Und das Letzte ist für die, die sagen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es Gott überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Ich suche ihn aber, ich würde ihn gern finden. Und ich warte. Dann ist das dein Gebet. Und dann bist du darauf angewiesen, dass Gott sich dir zeigt. In den nächsten 3 Minuten oder in den nächsten 3 Wochen oder Monaten. Aber dann wünsche ich dir diese Geduld. Betet eins dieser Gebete. Für euch still.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.